Das Land ist derzeit sehr gespalten, auch politisch, was das angeht.
Zölle, Protektionismus, das ist nie gut für die Weltwirtschaft.
In Mexiko profitiert eindeutig von diesem Nearshoring-Boom, der, wie gesagt, seit der Corona-Pandemie wirklich eingesetzt hat.
Und ich glaube auch, dass das Jammern uns nicht weiterbringt, weil es schon unsere Aufgabe selbst ist, auch dafür zu sorgen, dass wir ausreichend Facharbeiter und Facharbeiterinnen haben.
Lookout, der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft.
Hallo, hier ist Lookout. Wir sind der Podcast für Geopolitik und Weltwirtschaft und wir nehmen heute wieder einmal vor Publikum auf. Das machen wir ja öfter und zwar sind wir beim Latin America Day der Außenwirtschaft Austria. Und ich bitte mal das Publikum, das schon da ist und den Weg in den Saal gefunden hat, sich ein bisschen bemerkbar zu machen, dass man auch hört, dass wir vor Publikum aufnehmen. Ja, vielen Dank. Unser Publikum ist immer das Beste. Wir sind mitten in der Lateinamerika-Staffel und sprechen heute über Mexiko. Von Mexiko hat man ja in der letzten Zeit in den Nachrichten ein bisschen mehr gehört als normalerweise, denn Mexiko ist auch ein Teil quasi des US-Präsidentschaftswahlkampfs aus zweierlei Gründen. Einerseits versuchen jährlich 2,5 Millionen Menschen aus oder über Mexiko in den Norden, in die USA einzuwandern. Und auf der anderen Seite hat der ehemalige und möglicherweise nächste US-Präsident vor kurzem sozusagen eine Androhung, könnte man sagen, für Mexiko gemacht. Und zwar hat er gesagt, Autos aus Mexiko möchte er mit mindestens 200% Strafzoll belegen. Es könnten auch 500% sein. Also sein Ziel ist es an und für sich, dass gar kein Auto aus Mexiko mehr in den USA auf den Markt kommt. Und über diese zwei Fragen, warum die Menschen in Scharen Mexiko verlassen auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch, was diese protektionistische Politik der USA, die möglicherweise kommt, für Auswirkungen auch auf unsere heimischen Märkte haben könnte. Dafür habe ich zwei wirklich spannende Gäste, sehr hochkompetente Expertinnen eingeladen. Ich freue mich sehr, dass Karin Exner-Wörer heute hier bei uns zu Gast ist. Sie ist der CEO der Salzburger Aluminium AG. Das ist der drittälteste Aluminiumkonzern der Welt und sie produzieren Aluminiumkomponenten für Automobile und Nutzfahrzeuge. Man kennt das ja, Aluminium ist ein wahnsinnig leichtes Material, deswegen braucht man das in der Fahrzeugindustrie ganz besonders. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, danke für die Einladung.
Und heute hier auf unserer kleinen Bühne ist auch Nella Hengstler. Sie ist die WKÖ-Wirtschaftsdelegierte in Mexiko und nicht eigens für uns, für den Podcast, aber eigens für den Latin America Day heute hier aus Mexico City zu uns gekommen. Schön, dass du da bist.
Danke sehr.
Frau Exner-Wörer, die SAG hat ihre Wurzeln im Pinzgau und ist heute ein internationaler Konzern und unter anderem, also sie betreiben viele Produktionsstätten in aller Welt, aber unter anderem haben sie auch zwei Werke in Mexiko und sie persönlich sind Honorarkonsulin für Mexiko in Salzburg. Wie kommt ein Salzburger Familienunternehmen, ein Traditionsunternehmen nach Mexiko?
Eigentlich sehr zufällig. Vor vielen Jahren, muss man jetzt schon sagen, hat uns ein Kunde angesprochen, ob wir denn nicht mit ihm oder für ihn nach Mexiko gehen würden wollen. Und wir haben gesagt, selbstverständlich, passt gut in unsere Strategie. Die Strategie hieß damals und heißt immer noch Follow the Customer. Ich bin selbst ein Überzeugungstäter, was das angeht, dass wir möglichst nahe bei unserem Kunden produzieren wollen. Warum, wäre dann die nächste Frage. Also unser Kernprodukt ist ein Aluminium-Dieseltank, der hat fast bis zu 1000 Liter. Das heißt, würden wir den Tank in Österreich oder vielmehr in Land machen, also mitten im Pinzgau und ihn von hier nach Mexiko verschiffen, dann würden wir 1000 Liter Luft nach Mexiko exportieren. Also das ist nicht wirklich ein praktisches Produkt, um es in einen Container oder auf ein Schiff zu packen. Und insofern war das für uns die völlig naheliegende Lösung. Und aus heutiger Sicht betrachtet, auch mit den verschiedensten Konjunkturzyklen, die wir immer wieder erleben in Nordamerika und in Europa, war es das Beste, was uns je passieren konnte, weil wir in unterschiedlichen Zyklen schwingen können. Wenn es in Europa so wie jetzt mal gerade nicht ganz so rund läuft, dann läuft der nordamerikanische Bereich immer noch gut. Und wir haben es auch schon umgekehrt erlebt. Also für uns ist das auch eine gute Risikostreuung.
Quasi in der Diversifizierung, entweder in Europa läuft es gut oder in anderen Bereichen der Welt läuft es gut. Es ist nie beides gleichzeitig.
Auf zwei Beinen, ja, steht man besser.
Besser. Mhm. Die SAG, Sie haben gesagt, es ist schon vor längerer Zeit, wann war das ungefähr, wie da Ihr Kunde gesagt hat, baut doch eure Tanks bitte gleich in Mexiko, dann können wir es dort in unser LKW einbauen?
Ja, ungefähr 2007 haben die Gespräche begonnen und den Vertrag einer Beteiligung, also wir haben uns an einem anderen der Familienunternehmen in Mexiko beteiligt, haben wir Ende Dezember 2008, also am Höhepunkt für uns der Lehman-Krise, unterfertigt. Das war schon damals auch ein sehr hart diskutiert nochmal, weil Eigenkapital auch in Europa dringend notwendig gewesen wäre, welches dann nach Mexiko ging. In Hindsight ist es immer einfach. Es war der richtige Schritt, auch zur vielleicht nicht ganz richtigen Zeit, aber damals zur richtigen Zeit. Auch damals hat schon Mexiko und USA sich viel, viel schneller aus der Finanzkrise herausentwickelt, als wir das in Europa getan haben, und hat uns sozusagen viel schneller wieder Mut gegeben, dass das Geschäftsmodell ja intakt ist und die Nachfrage dann sich auch wieder belebt.
Und auch aus einer anderen Krise ist Mexiko sehr schnell herausgekommen, nämlich aus der Corona-Pandemie. Vor allem auch deswegen, weil es dann die USA vor allem ihnen gleich getan haben. Nicht, die waren schon vorher in Mexiko, aber prinzipiell wurde da das Nearshoring noch beliebter, als es vorhin schon war. Das heißt, dass man eben Produktionsstätten in das nahegelegene Ausland verlagert und zum Beispiel aus China zurückholt, weil man dann eben nicht das Risiko läuft, dass die Lieferkette unterbrochen wird, wie es eben in der Corona-Zeit war. Da waren ja weltweit sehr viele Lieferketten betroffen und dann konnte man gar nichts mehr verschiffen. Und deswegen macht eben die USA Nearshoring in den letzten Jahren. Wie hat sich das ausgewirkt auf die Wirtschaft in Mexiko? Wie steht Mexiko heute da?
In Mexiko profitiert eindeutig von diesem Nearshoring-Boom, der, wie gesagt, seit der Corona-Pandemie wirklich eingesetzt hat. Man muss aber dazu sagen, dass Mexiko schon vorher, lange vorher, für die USA gefertigt hat. Das hat angefangen schon in den 60er Jahren, das sind die Maquiladoras, das ist die klassische Lohnfertigung in Mexiko zu günstigen Löhnen für den US-Markt. Anfangs waren das 6 Produkte, dann haben sie es erweitert auf 12 Produkte. Ich glaube, angefangen hat man mit Kühlschränken und solchen Dingen oder mit Fernsehern zuerst. Und mittlerweile wird halt in Mexiko sehr vieles gemacht, oder ich will nicht sagen alles, aber sehr vieles, was in Amerika konsumiert wird und vor allem auch Autos. Das Nearshoring hat das nur verstärkt. Und es sind nicht nur US-Firmen, die in Mexiko für den US-Markt produzieren, sondern es sind internationale Firmen, es sind auch sehr viele europäische Firmen. Und das hat natürlich Mexiko ein geringes, aber stetes Wirtschaftswachstum beschert, aber vor allem auch Arbeitsplätze. Die Betriebe in Mexiko haben sich mehr spezialisiert dadurch, weil sie müssen eben fit werden, um diesen internationalen Firmen zuzuliefern.
Was sind das noch für Produkte? Also ich habe mal gelesen, Spielzeug, Barbies und Lego sind auch dabei. Was sind noch so die Bestseller aus Mexiko in die USA?
Genau, das sind einmal schon gute Beispiele, aber wirklich von Kleidern, Möbel, Schuhe, schon die genannten Elektronikgüter, die ganzen Haushaltsgeräte. Und ganz wichtig für die Mexikaner in der Produktion im PIB sind es die Autos, die PKW, aber auch die LKW. Mexiko ist der größte Autolieferant für die USA. Rund 20-22% der importierten Autos in den USA kommen aus Mexiko. Für Mexiko selber macht die Autoindustrie auch 20% der industriellen Wertschöpfung aus, beschäftigt fast 2 Millionen Menschen. Und es sind nämlich alle großen Autobauer, Amerikaner, aber auch Europäer in Mexiko vertreten und natürlich viele, viele Zulieferer.
Wir haben es jetzt gerade gehört, 22% der Autos in den USA werden in Mexiko gefertigt oder sind mexikanische Erzeugnisse. Würde Trump Präsident und seine Drohung wahrmachen und exorbitante Strafzölle auf mexikanische Autos und Fahrzeuge legen, was würde das für Auswirkungen für Ihren Betrieb haben?
Für unseren Betrieb unmittelbar nichts, weil unser Kunde auch in Mexiko sitzt. Das heißt, unser Kunde müsste dann diese Wall, von der man ja schon öfters gesprochen hat, überwinden. Ich glaube, dass dieser Protektionismus ganz generell nicht gut ist für das Wohlstandsniveau. In den USA, in Mexiko, in verschiedenen Ländern würde ja für Europa genauso gelten, wenn wir über die Beziehungen zu China nachdenken und die Zölle oder die Tarife, die da im Gespräch sind. Also besser wird es nicht dadurch.
Ich gehe davon aus, Ihr Kunde ist ein deutscher Automobilhersteller, der Sie damals nach Mexiko mitgenommen hat sozusagen. Was würde denn aber so ein Einbruch in der mexikanischen Automobilindustrie für auch die heimische Automobilindustrie und die gesamte Zulieferfabrikation auch in Österreich, also Sie haben ja auch Standorte in Österreich, aber es gibt ja auch sehr viele andere Unternehmen in Österreich, die Autozulieferbetriebe sind. Was würde das für Auswirkungen haben dann auf uns?
Wie gesagt, Zölle, Protektionismus, das ist nie gut für die Weltwirtschaft und für den Wohlstand, den wir uns erarbeitet haben, wenn wir den Spieß nämlich umdrehen und sagen, wo kommt denn unser Wohlstand her? dann gibt man sich die Antwort selbst. Der Wohlstand ist entstanden durch internationalen Handel. Österreich ist immer ein gutes Beispiel, finde ich. Österreich hat einen irrsinnigen Wohlstandsschub bekommen durch die Ostöffnung. Wenn wir das jetzt zurückdrehen oder einschränken, es wird für den Endkonsumenten jedenfalls teurer. Vielleicht gelingt das, das ist ja die Argumentation, ein paar Jahre Zeit zu gewinnen, jetzt insbesondere in der deutschen Automobilindustrie, wird seitens der Politik gerne so argumentiert, seitens der Industrie eh nicht. Ich würde mich freuen, wenn man dieses Instrument einfach beiseite geben würde.
Da ist es ist zum Schaden von allen. Da ist ja auch die Frage, ist das überhaupt möglich? Es gibt ja ein Freihandelsabkommen zwischen Kanada, den USA und Mexiko. Früher hieß es NAFTA, jetzt heißt es USMCA. Könnte Trump das überhaupt realisieren, dieses Vorhaben? Ist das möglich, dass er sagt, ich will keine mexikanischen Fahrzeuge mehr auf unseren Straßen?
Naja, theoretisch, er kann natürlich das Abkommen neu verhandeln. Das steht sogar zu einer Neubetrachtung an, 2026. Und Trump hat ja schon in seiner ersten Amtsperiode das damals noch NAFTA genannte Abkommen neu verhandelt. Er hat das damals, glaube ich, das schlechteste Freihandelsabkommen der Welt genannt und wollte einfach mehr herausholen für Amerika, für die amerikanischen Arbeiter. Im Endeffekt ist das dann nicht ganz so heiß gegessen worden. Das Abkommen wurde neu verhandelt und ist eigentlich nicht nachteiliger geworden für Mexiko, weil unter anderem ist in dieses USMCA hineinverhandelt worden von amerikanischer Seite, dass sich der Wertschöpfungsanteil, insbesondere der Autos, erhöhen muss. Das heißt, es muss mehr am Auto in Nordamerika gefertigt werden. Und das heißt natürlich aufgrund der Löhne primär in Mexiko. Das heißt, mehr Zulieferbetriebe haben sich daraufhin in Mexiko angesiedelt. Das war eigentlich zum Vorteil Mexikos. 2026, wenn dieses Abkommen jetzt wieder ansteht zur Neuverhandlung, ist natürlich wieder alles offen. Ja, Trump kann dann schon US-Forderungen hier einbringen. Aber es ist dann eben die Frage, was dann im Endeffekt wirklich unterschrieben wird. Weil, wie schon gesagt, man muss sich vor Augen halten, die Preise würden extrem steigen für den US-Konsumenten. Und es ist auch in der Praxis sehr schwer vorstellbar, weil diese Lieferketten sind so miteinander verbunden, dass Teile des Autos oder das Auto teilweise über die Grenze hin und her geht. Also das ist ja nicht ein Prozess, der nur in Mexiko stattfindet, sondern ebenso in den USA. Also es würde schon sehr schwer werden, das zu entkoppeln.
Nach allem, was wir aber gehört haben, muss man sagen, eigentlich geht es Mexiko derzeit ziemlich gut, außer es kommen da so Störmanöver aus dem Norden. Außerdem hat es im Golf von Mexiko reichlich Erdöl und Erdgas vorkommen. Es gibt Silber, Kupfer und Lithium. Warum strömen dann dennoch so viele Menschen aus Mexiko Richtung Norden? Eigentlich eine boomende Volkswirtschaft, da könnte man ja eigentlich auch dort bleiben und dort sein Glück suchen. Was ist da los?
Leider, wie viele Länder Lateinamerikas dieses Schicksal teilt, Mexiko mit anderen Märkten, ist der Wohlstand sehr ungleich verteilt. Eines der Hauptprobleme Mexikos ist von jeher diese große Schere zwischen Arm und Reich. Also der Gini-Koeffizient, der ja diese Ungleichheit misst, der liegt in Mexiko bei 0,45, 0,5, wobei 0 wäre das Optimum, sozusagen, wo alle gleich sind. Und eins ist eben die komplette Ungleichheit, wo nur einer alles hat.
Und Mexiko liegt da in der Mitte. Was hat Österreich zum Beispiel? Oder ein
0,28, okay. Soweit ich weiß. Ja. Also Mexiko liegt gleich mit anderen, ich glaube Costa Rica, anderen zentralamerikanischen, lateinamerikanischen Ländern, die eben alle dieses Problem teilen. Also es gibt einfach eine Elite, also es sind schon relativ viele Leute, aber diese Schere zu den noch viel mehr Menschen, die sehr wenig haben, ist eben sehr groß. Dazu kommt, also Mexiko hat 36% der Bevölkerung sind statistisch arm. Und dazu kommt aber auch, zum Beispiel hat Mexiko eigentlich eine sehr niedrige Arbeitslosenrate. 2,8% ist jetzt nicht erschreckend, aber das spiegelt nicht wirklich die Lage wider, weil die Informalität sehr hoch ist. Über 50% der Erwerbstätigen arbeiten im informellen Sektor. Was heißt das? Das heißt, die leben teilweise vom Tagelohn zu Tagelohn und sind nicht versichert, haben natürlich keine Pensionsabsicherung, leben also in einer hohen Unsicherheit und arbeiten oft auch nicht so viel, wie sie wollen. Das heißt, sie verdienen gar nicht genug, um sich und ihre Familie vielleicht richtig zu ernähren und diese Bedürfnisse zu decken.
Gibt es aber dann auch eine Mittelschicht in Mexiko und wie schaut es mit der Ausbildung aus? Also wie gut sind Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort in Mexiko? War es leicht, dort eine gute Workforce aufzubauen? Wie funktioniert das?
Also wir haben überhaupt kein Problem, ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort zu finden. Wir sehen zum Beispiel auch, würde man in so einem Land mit allen Vorurteilen, die wir alle mit uns nehmen, gar nicht erwarten, sehr viele Frauen, auch im produzierenden Bereich, was wir ja zum Beispiel in Europa gar nicht so sehen, auch in meinem Schichtbetrieb. Es gibt eine sehr starke, sehr junge und recht gut ausgebildeten Pool an Menschen. Es gibt eine Unzahl an technischen Instituten, mit denen wir eng zusammenarbeiten, wo man Forschungsaufträge vergeben kann. Also das unterschätzt man gerne landläufig mit der Erwartungshaltung oder mit dem Image, das man normalerweise von Mexiko hat. Womit wir schon zu kämpfen haben, ist eine, also an einem der beiden Standorte mit einer relativ hohen Fluktuation. Das passt ein bisschen zu dem, was Sie geschildert haben. Also es gibt auch einen Teil der Bevölkerung, die sehr opportunistisch agiert. Wenn woanders ein bisschen mehr bezahlt wird, dann wechselt man gern leicht den Arbeitsplatz. Das ist regional extrem unterschiedlich. In dem anderen Standort in Mexico City haben wir genau das Gegenteil, eine hohe Loyalität. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind sehr lang bei uns. Also Sie haben sie angesprochen, es ist ein extrem diverses Land eigentlich. Die unterschiedlichen Regionen sind schwer vergleichbar. Aber in Summe haben wir kein Problem, Facharbeiter zu bekommen oder potenzielle Facharbeiter, die wir dann zu Facharbeitern ausbilden.
Es gibt eine Auswirkung dieser sozialen Ungleichheiten, ist auch eine sehr hohe Kriminalitätsrate in Mexiko. 2023 waren 13 der 25 Städte mit den meisten Mordfällen pro Einwohner weltweit mexikanisch. Also das ist eine ziemlich arge Zahl. Erst kürzlich gab es ja eine Meldung, dass Mexiko, die Marine hat den größten Drogenfund der Geschichte Mexikos sichergestellt. 8,4 Tonnen illegaler Substanzen aller Art. Damit verbunden ist natürlich organisiertes Verbrechen, organisierte Kriminalität. Im Mai 2024 galten 115.000 Menschen in Mexiko als vermisst. Also kein sicheres Land offensichtlich. Wirkt sich diese Sicherheitslage auch auf Ihr Unternehmen aus?
Wir leben da möglicherweise in dieser berühmten Bubble, nicht? Also an den Orten, wo wir produzieren, wo unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben, haben wir diese Probleme. Also jedenfalls nicht in dem Ausmaß, dass das nicht der erste Bezirk von Wien ist. Das ist, glaube ich, auch allen klar. Aber man muss es relativieren. Es ist ein sehr, sehr großes Land. Es ist ein extrem diverses Land. Es gibt Hotspots. Da weiß man aber auch, wie in vielen anderen Ländern auch, da würde man weder als Tourist noch vielleicht als Geschäftsmann hingehen. Aber es gibt genügend Bereiche, die völlig unproblematisch sind.
Also in Mexico City zum Beispiel, da kann man sich frei bewegen und ist auch nicht unsicherer als in anderen Großstädten dieses Formats.
Ja, beziehungsweise man weiß, wo man nicht hingehen sollte zu gewissen Zeiten. Aber das ist in jeder anderen Großstadt nicht unähnlich. Und ich sage jetzt mal, Pech kann man überall haben, das gehört natürlich auch dazu. Aber vom gesamten alltäglichen Ablauf haben wir es unproblematisch.
Ich war vor 2 Jahren bei der großen Tech-Messe in Austin, Texas, bei der South by Southwest. Und dort hat der Scott Galloway, das ist so ein Marketing-Professor und ein bisschen so Zukunftsguru, der jedes Jahr eine Trendprognose gibt, damals vor 2 Jahren ausgerufen, the next big thing is Mexico City. Also wir ziehen jetzt alle nach Mexiko, weil dort ist es schöner, die Sonne scheint mehr. Dort sind auch gut ausgebildete Tech-Leute und das Leben ist günstiger. Und aus Kalifornien und aus Texas ziehen wir da jetzt alle runter. Wie ist da jetzt das Leben jetzt in Mexico City? Sind diese Leute auch schon alle angekommen? Wie erlebst du das dort?
Das ist tatsächlich zum gewissen Maß eingetreten. Die Digital Nomads sind tatsächlich in Mexiko angekommen, insbesondere in Mexiko-Stadt und ein paar anderen Großstädten noch, aber vor allem in Mexiko-Stadt. Das war natürlich auch eine Auswirkung der Corona-Pandemie. Man konnte digital arbeiten und hat sich einen Ort gesucht. Mexiko war leider oder Gott sei Dank sehr liberal, was die Ein- und Ausreisebestimmungen anging. Und da sind sehr viele, meistens junge, gut ausgebildete Leute in diesem Tech-Space eben nach Mexiko-Stadt gezogen. Das merkt man ganz massiv in vielen Stadtteilen, die sich stark gentrifiziert haben. Da sind natürlich dann auch die Mietpreise in die Höhe gegangen. Es gibt an jeder Ecke ein schickes Lokal, ein schickes Café. Das hat natürlich Teile dieser Stadt sicherer gemacht und besser und aufgewertet. Also die Wohnungsbesitzer, die Immobilieneigentümer freuen sich, aber für die Mexikaner ist das Leben teuer geworden, vor allem in ganz Mexiko-Stadt eigentlich und in den Städten. Also ein zweischneidiges Schwert, wie immer.
Seit dem 1. Oktober steht erstmals eine Frau an der Spitze Mexikos, Claudia Sheinbaum. Sie ist eine linke Politikerin, sie ist Physikerin, sie ist Klimaexpertin und sie proklamiert, dass sie für Wandel eintritt. In ihrer Antrittsrede hat sie gesagt, es ist Zeit für Veränderung und es ist Zeit für Frauen. Auf der anderen Seite wird sie aber auch kritisiert von den USA und von Kanada, weil die sagen, diese Justizreform, die sie da sehr schnell durchgesetzt hat, die bringt ein bisschen die Rechtssicherheit auch für ausländische Investoren in Gefahr. Wie beurteilst du denn die Politik von Claudia Sheinbaum?
Also man muss sagen, es ist noch sehr früh, ihre Politik zu beurteilen, weil sie wirklich am 1. Oktober offiziell erst die Regierung übernommen hat. Sie ist von derselben Partei wie die Vorgängerregierung. Insofern hat sie auch ganz klar gesagt im Wahlkampf und auch danach, dass sie sozusagen die Hauptversprechen der Morena-Partei, so heißt die, weiterführen wird. Da geht es vor allem um mehr soziale Gleichheit, um bessere Löhne, um Transferzahlungen für die ärmeren Bevölkerungsschichten. Also eine sehr, sehr linke, durchaus auch linkspopulistische Politik. Gleichzeitig hat sie gleich in ihrer Antrittsrede 100 Versprechungen gemacht für ihre 6-jährige Regierungsperiode. Und da sind auch durchaus sehr spannende Dinge drinnen, die in der Vorgängerregierung vernachlässigt wurden, wie zum Beispiel mehr erneuerbare Energien, mehr Anziehen von Investitionen, mehr den Versuch zu unternehmen, eben Lithium, Bodenschätze besser zu nutzen. Man hofft, also das Land ist derzeit sehr gespalten, auch politisch, was das angeht, aber man erwartet sich von ihr, die doch ein sehr akademisches Profil hat, dass sie so eine vernünftige Technokratin ist, die das Weg ein bisschen auf einen wirtschaftsfreundlicheren, noch wirtschaftsfreundlicheren Pfad bringt.
Wie sehr fiebert man da als ausländische Investorin eigentlich mit, wenn es Regierungswechsel gibt, politische Entwicklungen, Veränderung?
Also häufig ist es ja ein Unterschied, ob man schon da ist oder ob man gerade überlegt, hinzugehen. Wir sind da, wir werden jetzt nicht kurzfristig übersiedeln, nur weil die Regierung sich ändert, jedenfalls nicht in dem Ausmaß, gleiche Partei. Es ist ein bisschen greifbar, womit man wahrscheinlich zu rechnen hat. Ich denke, ihr wird ja oder wurde im Wahlkampf häufig auch so ein bisschen, das heißt angelastet, aber nachgesagt, sie wäre sehr, sehr link. Das hat mit ihrem Engagement in der für Mexiko ja sehr wichtigen 68er-Bewegung zu tun. Sie hat dann aber in Berkeley studiert, sie ist Naturwissenschaftlerin, sie hat ein sehr professionelles Team zusammengestellt, sie hat ein gutes internationales Netzwerk, als sie bekannt gegeben hat, dass der Finanzminister der gleiche sein wird, der es vorher war. Das hat dem Wechselkurs sehr gut getan. Also aus heutiger Sicht kann man sagen, das hat gut begonnen. Und wir hoffen natürlich, dass es gut weitergeht. Das wird auch sehr stark davon abhängen, wie die Wahlen in den USA ausgehen. Und jetzt ganz egal, wie sie ausgehen, aber wie die Beziehung, welche Beziehung die beiden Personen dann miteinander aufbauen können. Aber ich finde, der Start war eigentlich gut. Und wir müssen dann eh sowieso mit den Rahmenbedingungen leben, die
es. Es gibt die erste Frau an der Spitze des Staates. Sie haben vorher erwähnt, dass in Ihren Betrieben sehr viele Frauen auch in der Produktion arbeiten. Wie schaut es denn aus mit der Rolle der Frau in Mexiko eigentlich derzeit? Da haben wir ja auch, Sie haben jetzt schon zweimal das Wort Vorteile benutzt. Natürlich gibt es in Europa viele Vorteile. Und wie schaut es aus mit Frauen im Wirtschaftsleben?
Ja, natürlich gibt es die Frauen im Wirtschaftsleben. Ja. Wie so oft. In Mexiko hängt auch sehr viel davon ab, aus welcher Familie du bist, aus welcher Schicht, auf welche Privatschule bist du gegangen, auf welche Uni bist du nachher gegangen. Ja. Dann stehen dir sehr viele Türen offen. Das hat dann noch nicht per se mit Gleichstellung der Frau zu tun. Ja. Also natürlich sieht man die Frauen. In der Politik waren sie sicher nicht so stark vertreten. Da hat, glaube ich, die letzte Regierung große Schritte übernommen, auch die diesjährige, weil zum Beispiel die Abstimmung, wer antreten darf für den Bürgermeisterposten in Mexiko-Stadt, der ist enorm wichtig und oft ein Sprungbrett, um dann sich für die Präsidentschaft zu bewerben. Innerhalb der Morena-Partei hat das dann eine Frau gewonnen, also die Bewerbung ist jetzt auch Bürgermeisterin geworden, weil man gesagt hat, sie müssen eine Frau als Kandidatin aufstellen. Also da werden ganz proaktiv auch Schritte gesetzt, um die politische Partizipation zu erhöhen. In der Praxis, muss man sagen, sind die Frauen natürlich benachteiligt. Sie verdienen wie überall, aber in Mexiko noch ein bisschen weniger als die Männer. Sie sind doppelt und dreifach belastet, weil sie auf Kinder schauen müssen, oft alleinerziehend sind, auf Familienangehörige, weil es natürlich keine gute Absicherung gibt. Und der Machismo lebt noch bis zu einem gewissen Grad. Ich meine, wir haben auch angesprochen, ein bisschen die Gewalt gegen Frauen und so weiter. Aber gleichzeitig mir ist auch aufgefallen, viele Frauen, die eben auch teilnehmen, die arbeiten, die in Betrieben arbeiten, aber der Weg ist schon noch weit.
Sie haben vorhin angesprochen, dass Sie eben keine Schwierigkeiten haben, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden in Mexiko. Ich fürchte, in Österreich ist das ein bisschen anders. Da leiden Sie wahrscheinlich wie alle anderen Industriebetriebe auch ein bisschen am Fachkräftemangel. Wäre Mexiko ein Land, wo es Potenzial gibt, Leute nach Österreich zu holen?
Jetzt sage ich sehr provokant, nein, tue ich nicht in Österreich. Und ich glaube auch, dass das Jammern uns nicht weiterbringt, weil es schon unsere Aufgabe selbst ist, auch dafür zu sorgen, dass wir ausreichend Facharbeiter und Facharbeiterinnen haben. Also da müssen wir schon vor der eigenen Haustüre auch kehren. Ja, natürlich diese Entwicklungen, wie zum Beispiel dieses hohe, große Bedürfnis, Teilzeit zu arbeiten, hat also uns jedenfalls ein bisschen überrascht. Das würde sehr schnell zu einer ganz starken starken Entlastung des Arbeitsmarktes führen, genauso wie Frauen, die gut ausgebildet sind und dann nicht wirklich in den Arbeitsalltag zurückgelockt werden. Ganz im Gegenteil, sie werden eigentlich motiviert, auch steuerlich motiviert, nicht Vollzeit zu arbeiten. Und zum Glück können alle gut rechnen. Also da gibt es ein großes Potenzial, ein wirklich großes Potenzial, das wir sehr, sehr leicht heben könnten, um das hier dieses Problem oder dieses Thema jedenfalls in Österreich in den Griff zu bekommen. Und nein, wir ziehen nicht in Erwägung, Mexikanerinnen und Mexikaner als Fachkräfte nach Österreich zu bringen. Wir würden sie herbringen, um sie zu schulen, aber mit dem Ziel, mit einem Know-how-Transfer sie wieder nach Mexiko zurückzubringen. Also eigentlich nur quasi zu Außenweiterbildungszwecken, aber nicht um, also in der Pflege ist das vielleicht ein anderes Thema, aber in unserem Bereich ist das keines.
Ich habe in deinem jüngsten Wirtschaftsbericht, was unsere Wirtschaftsdelegierten immer wieder machen, über Mexiko gelesen, dass man dort im Geschäftsleben erstens Sitzfleisch braucht und zweitens eine gute Leber. Du schreibst da, manche Geschäftsessen beginnen um 14.30 Uhr und enden erst in der Nacht und dann wird auch noch reichlich Tequila getrunken. Dazu stellen sich mir zwei Fragen, wie hältst du das aus? Weil du musst ja auch da mitmischen. Und andererseits, worauf muss man sich noch einstellen in Mexiko?
Also ganz so schlimm ist es nicht, wie es vielleicht jetzt geklungen hat, aber tatsächlich dieses späte Essen und dass das in den Abend geht und dass man so nicht sagen kann, ich habe jetzt noch einen Termin, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich. Und die Mexikaner trinken halt Tequila ein bisschen so, ich weiß nicht, das ist halt so ihr Tagesgetränk. Ja, das ist vielleicht gewöhnungsbedürftig. Ich glaube, man muss immer veranhalten, im Endeffekt sind die kulturellen Unterschiede nicht so groß, wie man manchmal glaubt. Ja, Menschen sind Menschen, so wie man in den Wald hineinruft, so halt es zurück. Aber ich glaube, was man schon generell sagen kann, ist, dass die Mexikaner halt sehr beziehungsaffin sind. Ja, also sie sind die Beziehung einmal vor dem Geschäfte machen sehr wichtig. Das heißt, den anderen kennenlernen, wo kommt der her, mal über die Familie reden, dieses Vertrauen aufbauen, da muss man ein bisschen mehr Zeit investieren. Das können wir als Österreicher und unsere österreichischen Betriebe auch sehr gut. Ich glaube, da passen wir auch kulturell ganz gut dazu. Ich glaube, wo wir vielleicht auch noch ein bisschen Verständnis lernen müssen, ist so ein bisschen das Zeitverständnis der Mexikaner und dass halt nicht auf jedes E-Mail sofort geantwortet wird. Sie sind auch gern informell, was die Kommunikationskanäle angeht. Ja, also es wird zum Beispiel alles über WhatsApp gemacht. Ja, das ist bei uns nicht so angekommen im Businessleben noch und ist auch nicht so sicher. Ja. Aber das ist einfach, das ist das Kommunikationsmedium. Ja, warum hast du mir nicht auf WhatsApp geschrieben? Meine E-Mails habe ich nicht gelesen. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja. Und auch dieses ständig, also rund um die Uhr jemanden anrufen oder so. Ja. Also sind sie sehr informell.
Also den Wirtschaftsbericht findet man auf www.wko.at auch, wenn man sich den mal durchlesen will. Und auch über andere Länder natürlich. Und den über Mexiko verlinken wir auch in den Shownotes von dieser Folge. Wenn wir jetzt das Interesse von Zuhörerinnen und Zuhörern geweckt haben, die sagen, na gut, Mexiko, das klingt eigentlich alles extrem positiv, was Sie jetzt hier gesagt haben. Ich möchte auch auf diesen Markt eintreten, Frau Exner-Wörer. Was würden Sie denn sagen, was sind die drei Dinge, die man beachten muss, um erfolgreich zu sein in Mexiko?
Das klingt jetzt so, wie ich buche meine nächste Urlaubsreise und jetzt fahre ich mal nach Mexiko. Also ich meine, zumindest in meiner Welt ist die Grundvoraussetzung schon noch, dass man dort ein Geschäftsmodell hat oder einen Markt vorfindet. Also wenn man mal die vorausgesetzt hat, dass wir diese Analyse gemacht haben, dann war jedenfalls für uns der Markteintritt deutlich leichter, indem wir uns einen Partner gesucht haben. Also wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen mit damals ohne Mexiko-Erfahrung, ohne die entsprechenden Marktkenntnis. Ohne ausreichend Managementkapazität, die wir hier so locker hätten freimachen können. Also da Greenfield, einfach auf die grüne Wiese einen eigenen Betrieb aufzubauen und nicht Spanisch sprechend und nicht zu wissen, wie die mexikanischen Netzwerke funktionieren. Da hätten wir natürlich sehr auf Sie und Ihre Netzwerke zurückgreifen können, aber das reicht bei Weitem nicht. Also insofern, bei einem Großkonzern ist das ein anderes Thema. Aber ich sage jetzt mal, im typisch österreichischen Mittelstand hat sich für uns jedenfalls angeboten und das haben wir auch in anderen Ländern so gehalten, uns einen Betrieb zu suchen, der von der Größe, von der Kultur, von der Herangehensweise, vom vorhandenen Know-how einmal grundsätzlich zu uns passt. Das tun wir auch im nächsten Schritt. Wir wollen ja einen weiteren Betrieb zukaufen und eine weitere Produktgruppe dort ansiedeln in Mexiko, wieder für den nordamerikanischen Markt. Und ja, Sie haben es ja vorher angesprochen, kulturelle Unterschiede. Es gibt auch ganz viele kulturelle Gemeinsamkeiten. Die haben wir gesucht bei der Partnerwahl und gefunden. Und das ist dann wie eine Ehe. Das ist nie, also das ist jetzt nicht immer alles gut, aber da gab es auch Höhen und Tiefen. Aber so vom Grundsatz her hat das gut gepasst. Und wenn es ihm vom Grundsatz her passt und man eine gewisse Beziehung aufgebaut hat, dann kann man auch in schwierigen Situationen sich das ausrechnen.
Was wäre denn so eine Gemeinsamkeit, die wir mit den Mexikanern haben?
Also historisch verbindet uns ja schon einmal das eine oder andere. Wenn Sie sich, oder für die, die Mexico City nicht kennen, das ist eine unglaublich bunte, pulsierende Stadt, wo man das Gefühl hat, da findet sich London, Paris, Boston, New York, alles in einer Stadt. Da gibt es sehr viele Gebäude, die uns an Wien erinnern. Oder jedenfalls haben wir das so kennengelernt. Ja, eine gewisse Flexibilität beim Timing manchmal, aber grundsätzlich das Bedürfnis, sich die Dinge einfach ordentlich professionell auszumachen, auszureden, wenn mal was ansteht. Also ich habe Geschäftspartner kennengelernt, auch in meiner Funktion zum Beispiel als Aufsichtsrat bei der Telekom Austria, der einen großen Kernaktionär oder einen Mehrheitseigentümer in Mexiko hat. Das ist ein sehr, sehr professionelles Niveau. Wie gesagt, Menschen, Ansprechpartner sind sehr gut ausgebildet und das verbindet uns dann. Also wenn man gemeinsam ein Problem lösen möchte, dann ist das auf dem Level natürlich viel einfacher.
Nella, in welchen Branchen gibt es da, also außer der Fahrzeugindustrie, noch Potenzial für österreichische Investoren?
Also Potenzial gibt es viel. Ich sehe es vor allem bei unseren Maschinen- und Anlagenbauern. Da sind wir sehr gut. Da sind wir wirklich Top-Niveau, weil diese großen Industriebetriebe, diese Maquiladoras, die für den US-Markt fertigen, das sind ja großteils internationale Unternehmen. Und die kaufen natürlich beste Qualität ein. Die kennen manchmal unsere Marken auch, weil sie mit denen schon an anderen Standorten zusammengearbeitet haben. Aber da gibt es eigentlich einen ständigen Bedarf. Das geht dann natürlich auch einher mit Automatisierungsdienstleistungen, mit Montagedienstleistungen und so weiter. Also die Maschinen bleiben sicher top in dem Bereich. Wir haben auch starke Exporte in Eisen und Stahl und Blechen und so weiter. Wir hoffen, dass sich auch mehr Chancen auftun im erneuerbaren Energiemarkt und im Umwelttechnikbereich. Der ist aufgrund politischer Gründe eher brach gelegen in den letzten Jahren. Das hatte mit der letzten Regierung zu tun, die da einfach keinen Fokus drauf hatte oder nicht dort das Budget hingelegt hat. Das wird, das muss sich auch ändern, weil Mexiko hat auch massive Probleme, zum Beispiel mit Wasserknappheit. Also da gibt es einfach Lösungen, die wir, glaube ich, anbieten können. Und ich meine, nach wie vor, wir sind in der Infrastruktur ganz gut. Seilbahnen aus Österreich fahren in Mexiko. Wir helfen mit Maschinenprojekten in Mexiko. Also da gibt es durchaus sehr vielfältige Bereiche. Auch zum Beispiel, mittlerweile gibt es österreichischen Wein in Mexiko.
Und dann danke ich Ihnen vielmals, dass Sie die Expertise mit uns geteilt haben. Schön, dass Sie da waren. Ich fasse zusammen, wir haben gelernt, Mexiko ist ein reiches Land, reich an Bodenschätzen. Es gibt gut ausgebildete Menschen. Von der Mentalität her sind sie uns gar nicht so unähnlich. Man kann gut mit ihnen zusammenkommen. Und gleichzeitig ist Mexico City eine wunderbare Stadt, die vielfältig ist, modern ist, boomt, wo die digitalen Nomaden aus Nordamerika schon eingetroffen sind. Wir sind zwar ein Geopolitik- und Weltwirtschaftspodcast und kein Tourismus-Podcast, aber ein bisschen mein Interesse an Mexico City haben sie jetzt auch noch zusätzlich geweckt. Und man kann dort, wie man sieht am Beispiel der SAG, verlässliche Partner finden, mit denen man über Jahre, Jahrzehnte jetzt schon gut zusammenarbeitet und sinnvoll in die Zukunft investieren kann. Vielen Dank, dass Sie da waren. Dankeschön.
Danke gerne.
Ja, und wenn Sie uns zuhören oder zuschauen, dann abonnieren Sie doch bitte den Kanal, auf dem Sie jetzt diese Folge gehört oder gesehen haben. Lookout Wirtschaftsstories aus aller Welt, aus erster österreichischer Hand. Aktuell, fundiert, inspirierend. Dankeschön.
Genau, und mein Publikum. Dankeschön.